NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Der Präsident gibt sich siegesgewiss, aber die Stimmung ist angespannt. Und zwar bei der Wahl heute in Belarus, in Weißrussland. Darüber sprechen wir gleich. Heute vor 75 Jahren haben die USA die Atombombe über Nagasaki abgeworfen. Die japanische Hafenstadt gedenkt der Opfer an diesem Jahrestag. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt und trotzdem gibt es Demos gegen die Schutzregeln. Und trotz staatlicher Unterstützung leiden freischaffende Künstler ganz besonders unter der Pandemie. Das kommentieren wir. Zunächst aber geht es jetzt um den Libanon. Große Teile der libanesischen Hauptstadt Beirut sind zerstört und die Lage ist für viele Bewohner katastrophal. Seit am Dienstag dort tausende Tonnen Ammoniumnitrat eine riesige Explosion ausgelöst hatten. Die bisherige Bilanz, mehr als 150 Tote, über 6000 Verletzte, 300.000 obdachlose Menschen und ein Sachschaden in Milliardenhöhe. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat heute bei einer internationalen Geberkonferenz Unterstützung für den Libanon eingeworben. Aus Paris, Sabine Wachs.
Es ist ein Zeichen der Solidarität und Hoffnung, das die internationale Gemeinschaft nach Beirut senden will. Es gehe vor allem darum, der libanesischen Bevölkerung direkt zu helfen, ohne dass das Geld unterschlagen werde, heißt es aus Kreisen des französischen Élysée-Palastes. Gebraucht werden medizinische Nothilfe, Gelder zum Wiederaufbau der Infrastruktur, vor allem von Krankenhäusern und Schulen, außerdem Nahrungsmittel. Wie viel Geld die internationale Gemeinschaft bereitstellen will, ist noch nicht klar. Die Vereinten Nationen seien noch dabei, den Bedarf zu ermitteln. Frankreich will seine Hilfen für den Libanon in drei Phasen einteilen. Die erste seien die Sofortmaßnahmen, dann gehe es um den Wiederaufbau der Stadt Beirut und in einer dritten Phase um einen politischen Wandel im Libanon. Den hatte Präsident Macron bei seinem Besuch in Beirut am Donnerstag gefordert. Frankreich hatte bereits am Tag nach den Explosionen erste Hilfsflüge in den Libanon gestartet, außerdem eine See- und Luftbrücke eingerichtet. Wie das französische Außenministerium mitteilte, sollen in 8 Flügen und 2 Schiffslieferungen mehr als 18 Tonnen Medikamente und 7000 Tonnen Nahrungsmittel nach Beirut gebracht werden.
Und die Deutschen haben zugesagt, 10 Millionen Euro Soforthilfe an den Libanon zu spenden. Das war ein Beitrag von Sabine Wachs. Über die Lage in Beirut möchte ich jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin im Libanon. Das ist Ann-Kathrin Stracke. Frau Stracke, wir haben ja eben aus Paris gehört, dass da Soforthilfe die Geberkonferenz beschlossen hat. Wie wird das denn in Beirut aufgenommen?
Naja, noch steht ja keine Summe fest, wie viel sozusagen in den Libanon kommen soll. Aber Fakt ist, es werden mehrere, viele, viele Millionen sein. Und das wird hier sehr unterschiedlich aufgenommen. Also die Großteil der Bevölkerung traut ihrer Regierung nicht mehr und sagt, es muss irgendwie einen Weg geben, um dieses Geld ins Land zu bekommen. Im Endeffekt das, was der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bei seinem Besuch auch hier gesagt hat, es darf nicht in den Kanälen, in dunklen Kanälen versickern, sondern muss bei den Menschen ankommen. Aber Fakt ist, dass viele, viele, vor allem junge Libanesinnen und Libanesen sich sagen, wir warten da nicht drauf, wir geben da nichts drauf, wir machen selbst. Wir waren zum Beispiel heute Nachmittag beim Basecamp, das ist aufgebaut in dem Viertel gegenüber des Hafens, also im Endeffekt genau dort gegenüber, wo die Explosion stattgefunden hat am Dienstag. Und da haben ganz, ganz viele junge Leute einfach all ihre Fähigkeiten zur Verfügung gestellt. Es gab 3 Bereiche dort, wie man sich das vorstellt. Rechts zum Beispiel war ganz viel Essen. Menschen, die selber Kuchen gebacken haben. Menschen, die irgendwelche Läden, die Catering-Services, die Essen spenden. Andere, die die Logistik machen, die Mopeds bereitstellen, damit das Essen von A nach B gefahren werden kann. Und zu den Menschen kommt, die nicht aus ihren Häusern können oder wollen, weil sie Angst haben vor Plünderung, weil sie Angst haben, auf die Straße zu gehen, weil immer noch regelmäßig Teile von den Häusern fallen und es mitunter sehr gefährlich ist, da lang zu laufen. Sie stellen Logistiker zur Verfügung. Wir haben einen getroffen, der normalerweise den Beirut-Marathon mitorganisiert und der sagt, ich kenne die Straßen total gut und ich kann den Leuten helfen, wo was ist. Sie gehen in die Häuser und gucken, in welchem Zustand die sind. Also Fakt ist, sie sind sehr gespannt, was kommt, aber sie machen erst mal selbst, weil sie sagen, wir haben jetzt Not, wir können nicht warten, bis irgendwann internationale Hilfsgelder hier ankommen.
Diese Form von Selbstorganisation klingt ermutigend oder vielversprechend. Gibt es denn, wenn jetzt wirklich internationale Hilfe kommt, überhaupt Strukturen, um das an die Menschen zu verteilen, die es auch benötigen?
Das ist eine schwierige Sache mit diesen Strukturen hier. Ja, klar gibt es die Strukturen. Es gibt ja Ministerien, es gibt ja einen offiziellen Staatsapparat. Fakt ist aber, dass diejenigen, die meisten Geber sozusagen, die das Geld zur Verfügung stellen, ganz klar sagen, genau dahin soll es nicht gehen. Deswegen müssen neue Strukturen geschaffen werden. Es gibt Ideen, dass Dinge fremd verwaltet werden könnten von möglicherweise anderen Ländern. Das ist alles nicht spruchreif. Das haben wir hier aus Quellen gehört sozusagen. Also es ist nicht spruchreif, es ist noch nicht offiziell bestätigt. Aber es gibt hinter den Kulissen viel, viel, was diskutiert wird, aber noch keinen konkreten Plan, wie eine Infrastruktur geschaffen werden kann sozusagen, um es auch um den Proporz, der im Parlament gilt, den einzelnen Ethnien sozusagen recht zu machen. Das wird ein großer Balanceakt sein.
Wo wird die Hilfe am dringendsten gebraucht?
Bei den Menschen. Also ganz konkret brauchen sie medizinische Hilfe, da viele Krankenhäuser, Gesundheitszentren auch bei der Explosion hart getroffen worden sind. Es gibt so mobile Krankenstationen, wo die Menschen hingehen können, um sich behandeln zu lassen. Nicht unbedingt nur die Verletzungen sozusagen von der Explosion, sondern auch für Alltagsgeschäfte, weswegen sie in die Gesundheitszentren, in Krankenhäuser gehen würden. Und dann wird natürlich ganz dringend Hilfe gebraucht beim Aufräumen, beim Wiederaufbau. Das war das, was EU-Ratspräsident Charles Michel, der gestern hier auf Kurzbesuch war, auch selber gesagt hat. Wir brauchen im Endeffekt so ein Drei-Stufen-Programm. Ne? Also jetzt ganz konkret Logistik, medizinische Hilfe und dann aber auch mittel- und langfristig, um das alles aufzubauen. Es ist einfach so dermaßen zerstört hier das Ganze, die Häuser, die Viertel, die direkt am Hafen waren, dass es Monate, wenn nicht Jahre dauern wird, bis das wieder steht.
Es hat ja schon lange, lange vorher monatelang Proteste gegen die Regierung gegeben. Jetzt will Ministerpräsident Hassan Diab dem Parlament Neuwahlen vorschlagen. Wie kommt das bei den Libanesen an, Neuwahlen?
Ja, viele sehen das schulterzuckend und sagen, mal gucken, was der morgen sagen wird. Denn das hat er gestern angekündigt nach den großen, massiven Protesten auf der Straße, dass er im Endeffekt vorschlagen wird, die Wahlen, die 2022 eigentlich stattfinden sollten, jetzt vorzuziehen. Das ist aber noch nicht durch. Es kann abgelehnt werden. Dann müsste er konsequenterweise eigentlich abtreten. Tritt er nicht ab? Was passiert dann? Gehen die Leute dann wieder auf die Straße? Ist er dann unglaubwürdig? Eine kleine Chance, eine kleine Hoffnung gibt es. Viele junge Libanesinnen und Libanesen sagen, okay, wenn wir jetzt wählen könnten, dann könnten wir vielleicht Menschen ins Parlament wählen, in die Regierung wählen, die bisher da nicht sind, die vielleicht nicht so in die verkrusteten Strukturen verwickelt sind, die irgendwie ihnen neue Hoffnung geben könnten, weil es neue Köpfe sind, denen die Regierung, den Staat nach vorne zu bringen, weil das ist der Wunsch ganz, ganz vieler junger Menschen hier, endlich ein neues politisches System zu haben und vor allem für alle eine Perspektive für das Land, was sie doch irgendwie von Herzen lieben, was man immer wieder in Gesprächen merkt, der ganzen Zerrissenheit.
Anne-Kathrin Stracke war das aus Beirut, aus dem Libanon. Vielen Dank für diese Einschätzung. In Belarus, in Weißrussland, finden heute Präsidentschaftswahlen statt. Alexander Lukaschenko regiert das Land seit 26 Jahren mit harter Hand und will jetzt zum 6. Mal im Amt bestätigt werden. Es gibt aber seit Monaten massive Proteste gegen sein Regime und es gibt eine prominente Gegenkandidatin, die 37-jährige Svetlana Tichanowskaja. Frage an unsere Korrespondentin Christina Nagel, wie ist denn der Wahltag bisher verlaufen?
Also es gab lange, lange Schlangen vor den Wahllokalen heute an diesem letzten Tag. Es kann ja offiziell schon seit Dienstag gewählt werden und angeblich haben 40% der Wahlberechtigten davon auch Gebrauch gemacht. Das ist eine Zahl, die die Opposition schon mal sehr stark bezweifelt und sagt, da sind Manipulationen schon mal Tür und Tor geöffnet gewesen. Und auch heute ist schon viel von Wahlmanipulationen die Rede gewesen. Aber insgesamt ist das Ganze ruhig vonstatten gegangen und ohne große Aufregung.
Alexander Lukaschenko hatte ja im Vorfeld etliche Gegenkandidaten ausgeschaltet. Gibt es irgendeinen Zweifel, dass er diese Wahl für sich entscheiden wird?
Also wenn man ihn fragt, sicherlich nicht. Er gibt sich da sehr siegesgewiss. Es gibt aber viele politische Beobachter, die ganz klar sagen, wenn es eine echte, faire und freie Wahl wäre, dann müsste man sehen, ob Lukaschenko tatsächlich eine Mehrheit hat, weil viele im Land Svetlana Tichanowskaja unterstützen. Eine Frau, die ja eigentlich gar keine Politikerin ist, die angetreten ist, weil ihr Mann im Gefängnis sitzt und die jetzt aber ja zu einer Frontfrau, zu einer Vorkämpferin geworden ist für das, was sich viele Leute im Land wünschen, nämlich Veränderungen. Und da wird nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht bei einer fairen Wahl tatsächlich eine Mehrheit auch bekommen hätte.
Aber es wird keine faire Wahl sein?
Vermutlich eher nicht. Zum einen gibt es eben diese Manipulationsvorwürfe, was eben die Vortage angeht, wo schon vorzeitig abgestimmt werden konnte. Da waren die Wahlurnen wohl zum Teil auch über Nacht nicht weiter bewacht. Das heißt, da hätte man schon manipulieren können, wenn man wollte. Aber das, was heute nach draußen drang, obwohl das Internet zum Teil ja weitgehend lahmgelegt worden ist, das war und zeigte schon, dass auch heute manipuliert wurde. Man sah da eine Frau, wie sie aus einem Wahllokal über eine Leiter aus einem Fenster stieg, mit Tüten in der Hand. Da werden vermutlich wohl Wahlzettel drin gewesen sein, weil sonst hätte sie auch die Tür nehmen können. Und andere Leute berichten eben darüber, mit denen wir Kontakt hatten, dass sie nicht wählen konnten, weil sie angeblich schon gewählt hätten oder weil sie plötzlich gar nicht mehr auf der Wahlliste standen.
Was wird passieren in Belarus, wenn das Wahlergebnis heißt, Lukaschenko regiert weiter?
Ich glaube, dass es dann zu Demonstrationen kommen wird, auch wenn die Opposition bewusst nicht dazu aufruft, weil sie Angst davor hat, dass Sicherheitskräfte wirklich eingesetzt werden und es dann zu einer Art Blutvergießen kommt. Aber zuletzt hat sich eben diejenigen, die Veränderungen wollen, sie haben sich angefangen, selbst zu organisieren. Die gehen nicht auf die Straße, weil jemand sie dazu aufruft, sondern sie gehen auf die Straße, weil sie es eben nicht mehr hinnehmen wollen. Und ich denke, das wird dann auch der Fall sein. Und deshalb rechnet man auch von Seiten der politischen Führung ganz klar mit solchen Demonstrationen. Es sind schon zum Teil Straßen abgeriegelt worden in der Hauptstadt Minsk. Vor den Regierungsgebäuden stehen Absperrgitter und es ist auch das Militär zusammengezogen worden. Das heißt, auch die Führung rechnet damit, dass es Aktionen geben wird.
Zu den Wahlen in Belarus zum heutigen Wahltag waren das Einschätzungen von unserer Korrespondentin Christina Nagel. Und hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die japanische Stadt Nagasaki hat heute des Atombombenabwurfs gedacht, wie vor ein paar Tagen schon Hiroshima, auf das damals die erste Bombe fiel. 75 Jahre ist es jetzt her, dass die USA die Hafenstadt bombardierten. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs war das, als der Sieg der Alliierten eigentlich schon feststand. Mindestens 74.000 Menschen sind bei dem Abwurf gestorben. 75.000 weitere Menschen wurden verletzt. Nagasakis Bürgermeister hat heute vor einem neuen atomaren Wettrüsten gewarnt. Katrin Erdmann.
Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, immer weiter daran arbeiten, auch wenn es schwer ist. Das ist die Devise von Nagasakis Bürgermeister Tomihisa Taue. Die Zeit bis zum 100. Jahrestag der Atombombenangriffe wird eine sein, in der die Menschen noch ihre Kriegserinnerungen an die nächste Generation weitergeben und vermeiden können, die gleichen Fehler zu begehen. Doch die Frage der Atomwaffen ist keine Frage der Vergangenheit von Hiroshima und Nagasaki, sondern eine der Gegenwart und der Zukunft, vor der die Welt steht. Gerade von seinem Land Japan erwartet Taue da einiges. Zum Beispiel weiter den Pazifismus hochzuhalten, der sich durch die ganze Verfassung ziehe. Und dass Japan seine Rolle nicht nur als Vermittler zwischen Atom- und Nicht-Atomwaffenstaaten sieht, sondern auch selbst mit gutem Beispiel vorangeht und den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet. 40 Länder haben diesen Vertrag ratifiziert. Wenn 10 weitere dazukommen, wird er in Kraft treten. Nächstes Jahr ist eine Konferenz der Vertragsstaaten geplant. Auch wenn es für Japan schwierig ist, dem Vertrag sofort beizutreten, hoffe ich, dass wir als Beobachter daran teilnehmen. Japan weigert sich bisher, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen, weil es fürchtet, dass es im Falle eines Angriffs, zum Beispiel durch Nordkorea, dann nicht mehr unter dem Schutz der USA stünde. Man würde also seine eigene Sicherheit mit einer Unterschrift gefährden. Deutschland hat den Vertrag übrigens bislang auch nicht unterschrieben.
75 Jahre nach dem Atombombenabwurf auf Nagasaki. Das war zum Gedenken und zu den Lehren daraus, Katrin Erdmann aus Tokio. Während die Zahlen der Corona-Neuinfektion steigen, protestieren weiterhin Menschen gegen die Einschränkungen, die Ausbreitung des Virus ja eigentlich verhindern sollen. In Stuttgart hatten bereits gestern einige hundert Personen an einer sogenannten Querdenken-Demo teilgenommen. Und in Dortmund sind heute ein paar tausend Demonstranten zusammengekommen, um gegen die Corona-Regeln der Regierung zu protestieren. Unser Reporter in Dortmund ist Philipp Rayon. Philipp, wie viele Menschen sind denn da zusammengekommen tatsächlich?
Ja, also es sind 2.800 Demonstranten, sagt die Polizei. Angemeldet waren ursprünglich mal nur 1.500. Die Demonstranten kommen wohl aus ganz Deutschland, aber vor allem aus NRW. Anmelder ist ein regionales Bündnis der Organisation Querdenken. Sie spricht von etwa 3.000 Teilnehmern. Ja, und unter diesen Teilnehmern sind verschiedene Impfgegner, Kritiker der Corona-Maßnahmen und auch vereinzelt Rechtsextreme, wie wir gehört haben.
Uns eint alle das Gleiche, dass wir unsere Freiheitsrechte wieder haben wollen. Und was uns auch eint, ist, dass wir diese Spaltung zwischen links und rechts, oben, unten, weiß, schwarz auflösen möchten.
Genau, das war jetzt der Veranstalter Stefan Brackmann, der gesagt hat, warum sie diese Demonstration hier angemeldet haben.
Was sind das für Menschen, die da gekommen sind?
Ja, also ich habe gerade schon gesagt, unter den Teilnehmern sind viele verschiedene Gruppen. Man muss auch sagen, viele wollen von denen gar nicht mit uns sprechen, mit uns Journalisten. Wir können daher nur das lesen, was auf den Plakaten steht. Einige haben allerdings doch mit uns geredet und die haben dann doch auch ziemlich konkrete Kritik teilweise an den Corona-Maßnahmen, die es momentan gibt.
Die Menschheit lebt seit Jahrtausenden mit Viren und wer gesund ist, braucht sich um Viren im Prinzip keine großen Gedanken zu machen. Das gilt für diesen Corona-Stamm, der jetzt umgeht, auch.
Wir sind hier, weil wir verhindern möchten, dass Kinder mit Masken zur Schule gehen müssen und dass unsere Großeltern in den Altenheimen isoliert sind.
Ich bin heute hier, weil ich mir wünsche, dass auch andere Stimmen wahrgenommen werden. Das ist ja unser aller Recht, dass wir ein Demonstrationsrecht haben und auch kritisch halt sein dürfen.
Ja, es gibt viele, viele Redner hier auf der Bühne. Die Maskenpflicht in Schulen und für Kinder und Jugendliche, die wird besonders häufig genannt. Teils hört man aber auch Theorien, die dann nicht mehr wirklich nachvollziehbar sind. Zum Beispiel, dass es etwa ein System hinter der Krise gäbe, was auch immer das konkret sein mag.
Die Demonstranten sind ja Menschen, die die Maskenpflicht und das Abstandhalten ablehnen. Aber die Polizei muss ja genau das durchsetzen, dass die Masken getragen werden und der Abstand gehalten werden soll. Trotzdem sollen sie aber nicht eskalieren. Wie gehen die Beamten mit diesem Spagat um?
Ja, das ist eine echte Schwierigkeit. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot hier. Momentan ist tatsächlich alles friedlich und es gab laut Polizei keine Zwischenfälle. Es dauerte aber eine Dreiviertelstunde, bis die Veranstaltung, die Demonstration beginnen konnte, weil die Abstände am Anfang nicht eingehalten wurden. Besonders viele waren im Schatten der Bäume am Rand des Platzes. Das hat dann geklappt. Mittlerweile stehen alle mit ausreichend Abstand auf dem Platz. Und Maske ist hier allerdings tatsächlich nicht zu sehen. Kaum einer trägt eine Maske, aber die Polizei sagt, das ist in Ordnung, solange die Abstände eingehalten werden. Mein Gesamteindruck ist, dass hier viele Leute wirklich mit ganz konkreter Kritik an den Maßnahmen sind, die es rund um Corona gibt. Aber es gibt auch einige darunter, die viele grundsätzliche Sachen hier in Frage stellen und auch Verschwörungstheorien anhängen. Also es ist eine sehr, sehr durchmischende Gruppe, die sich hier versammelt hat.
Aus Dortmund war das mein Kollege Philipp Rayon. Vielen Dank. Auch in Berlin hat es heute eine Demonstration gegeben, die sich um Corona dreht. Zu der hatten aber nicht Skeptiker oder Verschwörungsideologen aufgerufen, sondern freiberufliche Kunstschaffende, deren Existenz durch die Pandemie bedroht wird, die schlicht nicht mehr auftreten oder nicht mehr ausstellen können und entsprechend auch kaum noch etwas verdienen. Ihr Protestmarsch hatte das Motto Künstler, Hilfe, jetzt. Maria Ossowski kommentiert.
Es sind zwei Bilder, die als Vergleich in allen Kulturnetzwerken auftauchen. Der vollbesetzte Urlaubsflieger mit eng nebeneinander sitzenden Reisenden und die leeren Konzertsäle, die leeren Theater, die leeren Opernhäuser. Es sind zwei Branchen, Tourismus und Kultur, in denen die Einschränkungen wegen des Virus unterschiedlicher kaum sein könnten. Warum? Bringt die Kultur keinen Profit? Was nur wenige wissen, die Kultur- und Kreativwirtschaft erreicht nach der Automobilindustrie die höchste Bruttowertschöpfung in Deutschland. Ihr Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung betrug 2018 knapp 100 Milliarden Euro und lag vor der chemischen Industrie, den Energieversorgern oder den Finanzdienstleistern. So die offiziellen Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums. Und dennoch, beim gerade zu Ende gehenden Musikfestival Young Euro Classic in Berlin schien das Konzerthaus am Gendarmenmarkt fast leer. 350 Gäste statt 1600 durften zuhören. Die Komische Oper in Berlin hat einen Corona-Spielplan bis Jahresende vorgestellt. Intendant Barry Kosky glaubt nicht an schnelle Änderungen. Dabei bilden weder die Künstlerinnen noch die Besucher tanzende, feiernde, vielleicht alkoholisierte Gruppen. Sie wären diszipliniert und interessiert daran, alle Hygieneregeln einzuhalten, um den Betrieb nicht zu gefährden. Einen Betrieb, der weitgehend brach liegt und an dessen Existenz hunderttausende Biografien hängen. Die Anstrengungen der Kulturstaatsministerin, sie hat immerhin 1 Milliarde Euro Strukturhilfe für die Kultur durch den Bundestag gebracht, sind außergewöhnlich. In keinem Land weltweit wird die Kultur in Corona-Zeiten so üppig unterstützt. Nur kann die Oratoriensängerin, der freie Geiger, die Autorin, die von Lesungen lebt, oder der Bühnenbildner davon keine Miete zahlen. Die Milliarde soll die Institutionen in Zukunft stützen, wenn die Kassen der Kommunen und Länder leer sind. Künstler können nur sehr selten Rücklagen bilden. Freie Musiker beispielsweise verdienen im Schnitt 13.000 Euro im Jahr brutto. Den Gang zum Jobcenter finden viele unwürdig, weil sie ja arbeiten wollen und den Staat nicht um Hilfe bitten möchten. Daher ist es dringend notwendig zu klären, wann Konzertsäle, Theater und Opernhäuser ihre Plätze im Zuschauerraum so weit besetzen können, dass die Aufführungen kein Verlustgeschäft werden und die Künstler ihre Gage erhalten. Auch die Kinos und die Filmwirtschaft würden davon profitieren. Große föderale Unterschiede nach dem Motto Brandenburg erlaubt, was Berlin verbietet, steigern nur das Unverständnis im Umgang mit der Kultur in Corona-Zeiten. Die Maskenpflicht für alle Besucher während der Aufführungen, Konzerte oder Lesungen wäre eine gute Lösung. Darauf müssten sich die Veranstalter, die Künstler und die Politiker einigen, bevor die Ferien enden und die Saison im Herbst beginnt.
Die Lage freischaffender Künstler in der Corona-Pandemie kommentierte Maria Ossowski im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Indischen Ozean vor der Küste von Mauritius liefern sich die Einwohner der Insel einen Wettlauf mit der Zeit. Denn dort ist ein Frachtschiff auf Grund gelaufen und aus dem sind bereits gut 1000 Tonnen Treibstoff ausgetreten. Und es lagern noch weitere 3000 Tonnen in dem Rumpf. Und das alles in der Nähe von zwei Naturschutzgebieten, die die Bewohner nun, soweit es geht, vor der Ölkatastrophe bewahren möchten. Jana Gent.
Der Sturm peitscht über Mauritius und auch über die ursprünglich türkisblaue Lagune, in der sich das Öl immer weiter ausbreitet. Sunil Tuvakasing von Greenpeace Mauritius ist dort. Wir sind vor Ort mit einer Menge anderer Leute, Freiwilligen und Regierungsvertretern. Es sieht einfach schrecklich aus. Alles ist schwarz. Es ist eine schwarze Wand. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe der großen Ölpest, aber auch hier sieht man nur schwarz und kein blaues Meer.
All what you see is just black. You don't have any blue sea.
Deshalb packen die Menschen an, so gut sie können. Material wird verladen und zu einem schon nicht mehr strahlend weißen Strand gebracht. Wieder sind hunderte Helfer auf den Beinen. Eine davon ist Parvati Gochol. Ich bin am Strand und ich habe Trümmer gesehen. Da denke ich, dass ich einfach helfen muss. Wir sind doch alle betroffen von der Ölpest. Wir riechen das doch überall. Deshalb müssen wir hier alles so schnell wie möglich reinigen. Alles, was sie fühle, sei Unbehagen, sagte sie dem L'Express, einem Fernsehsender auf Mauritius. Sie und andere sortieren Zuckerrohrblätter und lange trockene Grashalme. Sie rollen diese in Plastiksäcke ein, umhüllen sie mit Decken und nähen sie zusammen. So entstehen Ölsperren. Immer mehr von ihnen werden trotz des starken Windes am Strand und auf dem Wasser verteilt. Die Zeit drängt, denn immer mehr Öl läuft aus dem Frachter, der schon seit Donnerstag leckt. Augenzeugen berichten davon, dass tote Fische und ölverschmierte Krabben schon ans Ufer gespült wurden. Der Umweltaktivist Sunil Tuvakasing klingt ernüchtert.
The pollution, the oil pollution has reached the shores.
Diese Verschmutzung, das Öl hat die Strände erreicht. Es ist massiv und wir wissen nicht einmal, wie wir damit umgehen sollen. Ich schaue das Wasser an und Öl schwimmt darauf. Was sollen wir tun? Wir haben die Mittel gar nicht, nicht die Technologie und nicht die Kapazität für diese gewaltige Menge an ausgelaufenem Öl. Nicht ohne Grund hatte die Regierung um Hilfe gebeten. Die ersten französischen Experten sind von La Réunion angekommen. Und auch die Vereinten Nationen haben inzwischen angekündigt, das Urlaubsparadies Mauritius dabei unterstützen zu wollen, die Ölkatastrophe abzumildern.
Marie-Louise Marjan war von Anfang an dabei, von der ersten Folge an in der Fernsehserie Lindenstraße. Da spielte sie Mutter Beimer, Helga Beimer natürlich, das tat sie. Und heute feiert die Schauspielerin Marie-Louise Marjan ihren 80. Geburtstag. Friederike Müllender gratuliert.
Hallo, hier spricht Helga. Es ist gleich 18.40 Uhr, Zeit für ihre Lieblingssendung.
Es braucht nur wenige Takte und schon ist man mittendrin in der Lindenstraße. Und egal, ob als Fan der ersten Stunde oder nur Gelegenheitsgucker, der Name Mutter Beimer ist wohl den meisten ein Begriff. Verkörpert wird die sogenannte Mutter der Nation dabei von der Kölner Schauspielerin Marie-Louise Marjan. Als ihr diese Rolle 1985 angeboten wird, ist die Theaterschauspielerin zunächst skeptisch.
Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man eine Rolle ein ganzes Jahr lang spielt. Aber das ganze Thema hat mich gereizt und vor allen Dingen Hans Geisendörfer hat mich gereizt. Er hatte einen Riesennamen in der Filmwelt und ich dachte, das ist eine so großartige Sache und wenn du schon die Chance hast, dann sag ja.
Auch Lindenstraßenerfinder und Produzent Hans W. Geisendörfer wusste sofort, Marie-Louise Marjan muss seine Mutter Beimer werden.
Ich hatte damals ein Büro in München, das lag unterhalb meiner Wohnung und mein Assistent kam und sagt, da oben liegt Frau Beimer, Wort für Wort. Wir haben monatelang schon gesucht und ich bin hoch in meine Wohnung und dann lag in einem weißen Hosenanzug diese attraktive Dame auf meinem Sofa und stand auf mich auf und war dann sehr nett und wusste wirklich nach einer Minute, das ist Frau Beimer.
Helga und Hans Beimer werden mit ihren drei Kindern zur Kernfamilie der Lindenstraße. Anfangs verfolgten 12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Familienleben. Als sich das Serienehepaar scheiden lässt, bringt das die Fans auf die Straße.
Wir können uns erinnern, dass damals in Bamberg die Leute auf die Straße gegangen sind. Ja. Haben also Schilder hochgehalten und haben gesagt, Hansemann und Taube sollen wieder zusammenkommen. Womit hat sie das verdient? Und haben dann also Unterschriften gesammelt, 500 Unterschriften. Und das war halt ein sehr mutiger Schritt damals mit der Serie, dass man eine heile Welt einfach mal zerschlägt.
Marie-Louise Marjan wurde am 9. August 1940 in Essen geboren und wuchs bei Adoptiveltern in Hattingen in Nordrhein-Westfalen auf. Neben ihrer jahrzehntelangen Karriere als erfolgreiche Schauspielerin im Theater und Fernsehen engagiert sie sich bereits seit 10 Jahren in ihrer eigenen Stiftung für Bildungsprojekte in Nepal und Thailand. Für dieses große soziale Engagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Großen Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie es aktuell mit ihr als Schauspielerin weitergeht, das weiß sie noch nicht. Sollte sie auch in ihrem nächsten Engagement eine Mutterrolle bekommen, es wäre ihre 26.
Marie-Louise Marjan wird 80 heute und wir haben gratuliert. Und jetzt kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Bei mir im Studio ist Luise Kropf und Luise, wir schauen dahin, wo es heute rund ging, nämlich zur Formel 1. Welche Rundenzeit ragte denn da heute heraus?
Definitiv die Runde von Sebastian Vettel. Der hat sich nämlich ganz am Anfang des Jubiläumsrennens in Silverstone, 70 Jahre Formel 1 wird er ja gefeiert, einmal um sich selbst gedreht. Zum Glück ist nichts passiert. Vettel wurde am Ende aber nur enttäuschend 12. War frustriert, sagte über den Ferrari Funk, ihr wisst, dass ihr es verbockt habt zu seinem Team. Nicht bockig, sondern besser drauf war heute Nico Hülkenberg. Er landete als bester Deutscher auf Platz 7 in Silverstone und gewonnen hat das Jubiläumsrennen übrigens Max Verstappen.
Ja, und rund ging es heute auch trotz der hohen Temperaturen in Braunschweig. Da fanden nämlich die deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik statt. Heute standen noch Entscheidungen aus. Wie ist denn der letzte Wettkampftag ausgegangen?
Auch hier mit einer runden Sache. 400 Meter der Herren Marvin Schlegel wird zum ersten Mal deutscher Meister auf der 400 Meter Distanz.
Jetzt, da Schlegel fast einbricht, hat es dennoch gereicht. Schlegel aus Chemnitz gewinnt. Siegeszeit 45,80. Bestleistung in diesem Jahr.
Außerdem gab es heute eine Flugshow. Der WM-Vierte Bo Kandalita Beere überquerte im Stabhochsprung die Querlatte bei schwindelerregenden 5,75 Meter.
Natürlich wäre ich auch gerne noch höher gesprungen, aber für heute kann man auf jeden Fall sagen, dass es reicht und dass es auch auf jeden Fall zufriedenstellend ist.
Ja, persönliche Bestleistung gepaart mit dem deutschen Meistertitel, das sollte zufriedenstellend sein.
Bei den Temperaturen bleibt noch der sehnsüchtige Blick ins kühle Nass. Da haben wir auch was. Die deutschen Meisterschaften im Kanu haben an diesem Wochenende in Duisburg stattgefunden. Wo gab es da Gänsehaut?
Bei dem Überraschungssieg von Konrad Robin Scheibner über die olympische 1000 Meter Distanz im Kanadier. Dabei hat sich der neue deutsche Meister gegen den dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel durchgesetzt. Und der war über Jahre in dieser Disziplin eigentlich unantastbar. Für Thomas Konietzko, das ist der Präsident des Deutschen Kanuverbandes, aber ein gutes Zeichen.
Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr nur ein oder zwei Sportler, die an der Weltspitze oder um die Weltspitze mitpaddeln können, sondern wir haben in den meisten Disziplingruppen jetzt eben 3 oder 4 Sportler. Und diese Wettkämpfe haben gezeigt, dass die Basis sich verbreitert hat.
Ja, mit so einer breiten Basis, da lässt es sich dann auch gut zu den Olympischen Spielen nach Tokio im nächsten Jahr schauen, wenn sie denn stattfinden sollten.
Luise Kropf mit dem Sport im Echo des Tages. Da war ja viel dabei heute, vom kühlen Nass bis zum Autorennen. Dankeschön. Ja, und das war auch das Echo des Tages an diesem Sonntag. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.